Die Jugendsünden der Stars. Titelbild. Die Zeit fragt, schaffen die Amerikaner das? Sport1.de verrät mir, wer der harte Hund der Bundesliga ist. Auf Facebook postet eine nur sehr entfernt bekannte, I miss you all. Und Yahoo.de rät, so bekämpfen sie Zellulite. Und preist direkt daneben einen Artikel über Britney Spears neue Frisur an. Und Justin Bieber twittert, you look good. Ich glaube, er meint mich und das ist eine sehr nette Information. Wer weiß noch, was die zweite Info war, die ich gerade hier vom Zaun gebrochen habe? Nein? Nee. Die schaffen das, die Amis, richtig, danke. Das zweite, die Zeit fragt, schaffen das die Amerikaner? Wer weiß noch, was die Infos der letzten Monate waren, die wichtigen? Wir hatten es gerade vorhin hier mit Ebola und für all das, was wir gebetet haben. Es ist viel passiert. Ich habe mich dann gefragt, wer weiß noch, was im letzten Jahr so wichtig war? So ein paar Stichwörter. Was waren die großen Themen letztes Jahr? Syrien? Snowden, NSA, habe ich schon fast wieder vergessen. Dieser NSA-Skandal, er war letztes Jahr. Sagt jemand noch Pferdefleisch was? Letztes Jahr, ganz großes Drama. Oh je. Bundestagswahlen sind ungefähr 7 Jahre her, ne? War letztes Jahr. Bundestagswahlen. Neuer Papst. Letztes Jahr. Es passiert so viel. Es sind ziemlich viele mehr oder weniger weltbewegende Sachen passiert. Aber ich gebe es zu, ich musste erst mal googeln, Chronik 2013, was ist passiert. Hab einiges davon wieder vergessen. Und, ach ja, niemals vergessen, auch du bist Weltmeister. Das müsst ihr euch immer morgens sagen, wenn ihr aufsteht, vergessen habt, in den Spiegel gucken, sagen, auch du bist Weltmeister. Gut. Ja, das ist dieses Jahr, richtig. Ich bin schon von letzten in dieses Jahr wieder gesprungen. Oh, ja. Ja, der Sprung ging schnell, aber so ist das in der Informationsflut. Da geht vieles sehr schnell. Da geht so manche Orientierung leicht und schnell verloren, denn es passiert ja so viel. Tim Bensko singt, ich muss nur noch kurz die Welt retten, danach fliege ich zu dir. Nach 148 Mails checken, wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Es passiert so viel und wir kriegen es mit. Wir müssen es mitkriegen. Zeitungen, Fernsehen, Facebook, der Informationsdienst, Twitter, sie alle erzählen uns, was passiert. Und es passiert so viel. Die Frage ist nur, dienen uns diese ganzen Informationen wirklich alle? Ich habe ein bisschen Statistiken gewälzt. Das ist interessant. Der Durchschnittsschweizer erhält täglich so viel Zeitungsmaterial, dass er 22 Stunden darin lesen könnte. Ein Erwachsener nimmt täglich je nach Beruf bis zu 30.000 Worten an Gedrucktem aus dem Radio und aus dem Fernsehen auf. So viel zu den Statistiken. Die Sache ist nur, von 100 gesendeten Informationen gehen in der Regel 98 verloren und 2 kommen hier an. Oder sie kommen so an, dass sie auch da bleiben. Und irgendwie ist es ja auch gut, weil unser Gehirn ist so konstruiert, dass es Dinge wieder vergisst. Es wäre schlimm, wenn wir uns alles behalten würden. Die Frage ist nur, behalten wir uns die wirklich wichtigen Sachen? Habe ich noch ein schlaues Zitat zu? Informationschef des Europarats, Pierre Levy, heißt der gute Mann, sagt, die große Tragödie unserer Gesellschaft ist, dass wir quantitativ über- und qualitativ unterinformiert sind. Das ist unsere große Tragödie, quantitativ über, wir kriegen zu viel Informationen, aber zu wenig wirklich relevante und gute. Leichter gesagt, Prinzip ist, mehr ist gleich weniger. Wir lassen uns zumüllen und vergessen dabei möglicherweise, was die wirklich wichtigen Dinge sind. Ja, es passiert so viel. Aber ist es vielleicht für dich an der Zeit, so wie Ira das gesagt hat, bei manchen Informationsrohren, so Rohr benutzt, ne? Einen Riegel vorzuschieben, dich auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren. Frage nur, was die wirklich wichtigen Dinge sind. Welchen Informationen, ich möchte einfach mal kurz Zeit lassen, um darüber nachzudenken, welchen Informationen überlässt du deine Speicherkapazität? welchen Informationen lässt du dich füllen? Wem gibst du die Möglichkeit, hier das, was da oben drin im Stübchen passiert, das auszufüllen? Und ich meine nicht nur das, was in den Nachrichten passiert. Ich denke jetzt mal Information in dem Sinne, dass ja alles, was auf uns einströmt, jedes Gespräch, jeder Film, alles, was wir lesen, was wir selbst sagen, wird ja hier als kommt ja als Information in unserem Gehirn an und wird verarbeitet. Was lässt du deinen Speicher da oben füllen? Ich gehe im Tim Bensko-Text ein bisschen weiter. Ich wäre so gern dabei gewesen, doch ich habe furchtbar viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Vielleicht hängt unser Leben davon ab. Wirklich wichtig ist, wovon unser Leben abhängt. Das Problem an der Sache ist nur das vielleicht. Vielleicht. Wieder Statistiken, es werden jeden Tag gut 30.000 Internet-Startups gegründet, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Die beweisen wollen, dass sie extrem wichtig für uns sind. Dass vielleicht unser Leben davon abhängt, sie zu kennen. Und die natürlich oberste Priorität haben. Dazu kommen dann auch noch vielleicht 148, bei dem anderen vielleicht 148.713 Mails am Tag an. Und vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, dass man die Mails, die, also wenn jemand, ein Absender, immer in seine Mails schreibt, wichtig und 7 Ausrufezeichen, dass man das wichtig irgendwie nicht mehr so ganz glaubt. Vielleicht hängt ja unser Leben davon ab. Freunde von mir sind Ärzte und die haben mir bestätigt, dass immer mehr Leute schon so in die Praxis kommen, dass sie eigentlich wissen, welche Krankheit sie haben. Sie haben schließlich gegoogelt. Sie wollen eigentlich nur noch vom Arzt, dass er diesen Zettel unterschreibt und sie sich dann das entsprechende Medikament, das sie natürlich auch schon kennen, raussuchen können. Das Problem ist nur, die meisten Internet-Suchanfragen, also die nach Selbstdiagnosen quasi, führen früher oder später dazu, dass du eine ziemlich sicher tödliche Krankheit hast. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Ich habe auch schon öfter mal nach meinen Symptomen gegoogelt und ich war immer ziemlich erschrocken, was für krasse Krankheiten ich habe. Zum Glück war es nie so. Aber ich meine, vielleicht hängt ja unser Leben davon ab. Aber das können wir nur wissen, wenn die Quelle vertrauenswürdig ist. Also welcher Quelle vertraust du? Du kannst ja nicht in allem ein Experte sein und alles ganz genau wissen. Welcher Quelle vertraust du? Ich habe ein Interview mit einem Designforscher für Handyentwicklung gelesen und der gute Mann forscht an Dingen, die sind völlig abgefahren. Und er möchte das Handy so weiterentwickeln, dass es in 15 Jahren nicht mehr Informationsvermittler ist, sodass es uns Informationen übermittelt, sondern dass es eigentlich nur noch ein Informationsfilter ist. Dass es also die Sachen, die wir gar nicht brauchen, erst gar nicht an uns ranlässt und uns nur die wichtigen, auf uns zugeschnittenen Informationen zukommen lässt. Ein Handy, das filtert, was wichtig für uns ist. So ein bisschen das Google für Handys personalisiert. Es passiert so viel. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Und das filtert dein Handy. Wahnsinn. Die Bibel schlägt einen etwas anderen Weg ein. Es passiert so viel. Und du filterst. Du bist selbst verantwortlich dafür, welche Informationen bei dir ankommen. Du bist verantwortlich dafür, mit was du deine Gedanken füllst. Nicht dein Handy. Du kannst dir natürlich aussuchen, ob du die Verantwortung weitergeben möchtest. Aber in erster Linie bist du dafür verantwortlich. Du bist verantwortlich, wem du deine Aufmerksamkeit schenkst. Biblische Worte dafür: achte auf dein Herz. Es passiert so viel. Achte auf dein Herz. Vielleicht hängt mein Leben davon ab. Ja, achte auf dein Herz. Wie gehst du mit der Flut von Informationen um? Ich glaube, viele von uns haben da so einen ganz eigenen Rhythmus. Bei mir ist es so, wenn ich nicht weiter weiß beim Arbeiten, Predigt schreibe und irgendwie nicht so weiß, wie ich das so aufbauen soll, dann kann man erstmal die Mails checken. Wenn da nichts Interessantes dabei ist, dann Sport1.de oder Kicker gehen immer. Sowieso, wenn ich meinen Computer starte, fährt er automatisch direkt ins Internet zu Sport1.de. Das ist wirklich automatisch, glaube ich. Meine Hand macht es zumindest. Passiert einfach so. Oder interessante Bücher ziehen mich manchmal magisch an. Also wenn ich irgendwas sehe, was ich muss es sofort, also möglichst gleich lesen und möglichst in jeder Pause. Also ich nehme das dann immer mit, wenn ich für 5 Minuten U-Bahn fahre und versuche dann in der Zeit noch schnell das Buch zu lesen. Also nicht ganz, aber ein Stück. Und ich mache da schon so ein bisschen das Maxi-Max-Prinzip. Also aus möglichst vielen Informationen möglichst viel lernen. So. Und dann geht es mir manchmal so, dass ich nur ganz kurz die Nachrichten lesen möchte, so auf Facebook oder so. Und 10 Minuten später finde ich mich auf den nächsten Blog wieder, wie ich ganz interessiert diesen Artikel lese. Da habe ich schon so ein paar Rhythmen bei mir entdeckt. Wenn irgendwie irgendwas gerade nicht flutscht in meinen Gedanken, flutscht der Finger zur nächsten, was weiß ich, Seite, die auch nicht so interessant ist. Aber ich denke, viele von euch haben auch so einen Rhythmus. Man wacht auf morgens, das erste ist der Griff zum Handy. Facebook, was weiß ich, Twitter, Spiegel Online, keine Ahnung, Bild.de hier vorne, super. Welcher Quelle vertraust du? Naja, egal. Was für einen Rhythmus hast du? Was für Automatismen hast du da aufgebaut? Warum sollten wir über sowas nachdenken? Verrate ich dir gleich. Achte auf dein Herz, hatten wir. Warum auf mein Herz achten? Mit dieser Metapher Herz verbinden wir immer Gefühle. Wir verbinden, ja, Gefühle, habe ich ja schon gesagt. Die alten Hebräer, die denken an was anderes. Wenn da Herz steht, dann ist damit erstmal das Denken und das Rationale gemeint. Das ist interessant. Die alten Hebräer assoziieren das Herz nicht mit den Gefühlen. Wenn da zum Beispiel irgendwo im Alten Testament steht, jemand hatte einen Mangel an Herz, dann heißt das nicht, dass er gefühlskalt ist, sondern dann heißt es, dass er gedankenlos ist. Das muss man wissen. Beim Herz geht es in erster Linie um das Gehirn, um das Nachdenken, um das rationale Organisieren, um die Vernunft. Achte auf dein Herz, heißt in erster Linie, achte auf deine Gedanken. Salomo bittet ja zum Beispiel um Weisheit und da steht dann wörtlich, er bittet um ein hörendes Herz. Das heißt, er bittet um Gedanken, die verstehen, wo es wichtig ist, zuzuhören und wo es wichtig ist, aufzuhören. Wo das Gehirn einzuschalten ist und das Handy abzuschalten. Eher noch nicht, aber ich denke, so darf man das frei übertragen. Achte auf dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben, steht da. Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken beeinflussen dein ganzes Leben. Das steht in Sprüche 4, Vers 23. Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken beeinflussen dein ganzes Leben. Und es spricht in den Sprüchen die Weisheit. Die Weisheit ist in den Sprüchen eine Person, eine Frau. Und bei der Weisheit geht es eigentlich immer um diese Grundfrage, wie kann dieses Leben gelingen? Wie kann das Leben gelingen? Das ist die Grundfrage der Weisheit. Und sie geht davon aus, dass Gott das Leben, der das Leben geschaffen hat, das Leben in einem sinnvollen Rhythmus gestaltet hat. Und weise ist der Mensch, der in diesen Rhythmus einsteigt, der in Gottes Rhythmus, wie er alles angeordnet und geschaffen hat, mitmacht, der versteht auch mit seinen Gedanken, wie Gott die Dinge angeordnet hat und darin lebt. Darum geht es der Weisheit. Der weise Mensch versteht, wie kann das Leben gelingen. Und da ist eine Sache, die Weisheit sagt, achte auf dein Herz, achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken bestimmen dein ganzes Leben. Ich lese euch mal ein paar Verse daraus vor. Sprüche 4, ab Vers 20. Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Lüge nicht und vermeide jede Form von Betrug. Blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Blicke stets nach vorn und richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Ich habe das Gefühl, dass die Informationsflut uns oft dazu bringt, dass wir dem, was vor uns liegt, nicht wirklich gerecht werden können. Dass wir den Situationen, in denen wir drinstecken, in diesem Moment irgendwie nicht so richtig darauf reagieren können, weil diese Informationen manchmal zu so einer Art Vermeidungstaktik werden. Also das Gespräch wird jetzt echt ein bisschen zu langweilig oder zu uninteressant. Ja. Ja, das ist auch interessant hier. Ja. Nee, ich höre zu, ja. Das ist eine Möglichkeit. Oder die andere ist, dass wir uns einfach so zumüllen lassen an Informationen, dass wir eigentlich überhaupt kaum dabei sein können bei so einem Gespräch, weil so viel anderes in unserem Kopf gerade passiert. Und er sagt hier, blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. In dem Fall liegt nicht was vor euch, sondern es steht jemand vor euch. Ich, hallo. Was machst du mit den Informationen, die du jetzt gerade von mir bekommst, die jetzt auf dich einprasseln, von hier aus, von vorne, die dich überfluten vielleicht? Sprechen sie dich an? Bringen sie in dir irgendwas zum Klingen? Oder sind sie eher klanglos und belanglos? Wenn mich etwas interessiert, dann möchte ich diese Information unbedingt bekommen. Wenn mich etwas interessiert, dann fällt es mir sauleicht, mich zu konzentrieren und dabei zu sein. Und jeder von euch kennt den Unterschied zwischen langweilig und interessant. Jeder von euch kennt den Unterschied. Und ich glaube auch, dass jeder von uns sich vom Langweiligen abwenden möchte hin zum Interessanten. Dass das so ein Lebensgrundrhythmus ist. Und viele von euch kennen den Sigi Zimmer, der auf Worthaus viele Vorträge von sich in die Welt hinausschickt, der Pädagoge und Theologe ist. Und der meint sogar, dass es den Menschen ganz treffend beschreibt, dass der Mensch ein Wesen ist, dem nicht langweilig sein möchte. Und er fragt dann weiter, was ist eigentlich das Langweilige am Langweiligen? Was macht manche Momente langweilig? Und er sagt, Langeweile ist ein Gefühl von Traurigkeit. Es gehört zu der Rubrik der Gefühle Traurigkeit. Weil es ein Gefühl der Leere ist. Der Mensch vermisst etwas. Er hätte gerne etwas. Es fehlt. Also wenn dir langweilig ist, dann fehlt dir irgendwas. Wenn dir jetzt langweilig ist, bei dem, was ich hier rede, dann fehlt dir da was. Da hättest du gerne irgendwas, Informationen, was weiß ich, irgendwas, was in dir resoniert, aber es ist nicht da. Und dann ist es langweilig. Das tut mir leid. Aber das ist dann so. Das Interessante spricht an. Das Interessante zieht an. Weil wir das Gefühl haben, da kommen wir der Wirklichkeit irgendwie nahe. Das betrifft uns. Von was bist du bewegt? Wo hast du das Gefühl, das muss ich unbedingt wissen? Sozusagen, davon hängt mein Leben ab. Diese Informationen sind so wichtig. Wenn du gerade hier mit dem Kopf dabei bist, dann interessiert dich das wahrscheinlich. Dann hast du irgendwie das Gefühl, dass in diesen Informationen dir so ein bisschen, ein klitzekleines bisschen vom Geheimnis des Lebens entgegenkommt. Und wenn dir gerade langweilig ist, dann kannst du es testen, wie das ist, damit umzugehen, nämlich dieses Gefühl nicht mit anderen Informationen auszuradieren, nicht die nächsten Mails zu checken, nicht sonst irgendwas zu machen, sondern die Langeweile auszuhalten. Ich glaube, es ist verdammt wichtig für uns zu lernen, Langeweile auszuhalten. um zu spüren, dass uns etwas fehlt. Um die Kreativität zu wecken, nach dem Interessanten zu suchen und die Langeweile nicht einfach ja, mit Belanglosigkeiten abzuwatschen, sage ich mal. Fertigt eure Langeweile nicht mit belanglosen Informationen ab, sondern sucht nach dem wirklich Interessanten. Und ich glaube, dass wir dafür den Antrieb der Langeweile brauchen. Die Weisheit, diese Frau, von der in den Sprüchen steht, meint, dass sie wirklich interessante Informationen für uns hat. Deswegen sagt sie, mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Achte auf dein Herz. Es passiert so viel, ja, aber vertrau mir als Quelle. Und in diesen Aufruf stimmt Paulus dann in Kolosser 2 ein. Er erklärt dort der Gemeinde, wie sehr er sich für die Gemeinde reinhängt und sagt mir darum, es geht mir darum, euch im Herzen Mut zu machen. Im Herzen Mut zu machen. Dann könnt ihr in Liebe verbunden bleiben und euch in allem zu umfassender Einsicht gelangen. Denn ihr sollt das Geheimnis Gottes erkennen, Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sind ziemlich tiefe und vielschichtige Worte. Ich lese sie nochmal vor, ganz langsam. Also der Paulus, sagt er der Gemeinde. Es geht mir darum, euch im Herzen Mut zu machen. Dann könnt ihr in Liebe verbunden bleiben und in allem zu umfassender Einsicht gelangen. Denn ihr sollt das Geheimnis Gottes erkennen, Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Er sagt, um in Liebe miteinander verbunden zu bleiben, um den Nächsten überhaupt wahrnehmen zu können, brauchen wir Mut im Herzen. Mut nicht nur in unserem Gefühl, sondern Mut in unseren Gedanken. Aufbauende Gedanken. Und wir brauchen Gedankenanstöße, die uns auf das Geheimnis Gottes hinweisen. Er sagt, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich habe eben gesagt, Weisheit heißt, zu verstehen, wie ich in Gottes Rhythmus einsteigen kann, wie das Leben gelingen kann. Und er sagt, in Christus ist diese Weisheit verborgen. In ihm ist sie zu finden, wenn auch irgendwie auf eine verborgene Art und Weise. In ihm, in Christus, begegnet uns das Geheimnis dieser Welt. Das Interessante schlechthin, das Faszinosum, könnte man so sagen. Das, wovon unser Leben abhängt. Starkes Plädoyer von Paulus. Achte auf dein Herz, achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen, ob du ganz beim Nächsten sein kannst. Wenn du dich so sehr mit ganz vielen unterschiedlichen Prozessen, mit ganz vielen unterschiedlichen Kanälen fluten lässt, dann hast du eigentlich kaum noch eine Kapazität dafür, für das, was du vielleicht gerade eigentlich willst. Man kennt das von diversen Computern, die man manchmal zu Hause hat oder in der Subzone. Da laufen viele Prozesse ab und dann will man dieses Video abspielen, was jetzt eigentlich sehr wichtig wäre. Kriegt er nicht hin. Kriegt er wirklich nicht hin. Geht mir manchmal genauso. Da laufen so viele Prozesse ab, dass das, was ich eigentlich gerade mit demjenigen, der vor mir steht, bereden möchte, dass ich es kaum auf die Reihe kriege, weil ich mit meinen Gefühlen nicht richtig da sein kann, mit meinen Gedanken nicht, weil sie so überflutet sind. Achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen, ob du in dem, was dir begegnet, das Geheimnis des Lebens überhaupt entdecken kannst, ob du dafür offen bist, du dafür einen Sinn hast. Als ich diesen Paulus-Text vor ein paar Wochen morgens gelesen habe, war ich eher medium gut drauf, eher lustlos, uninspiriert. Und solche Tage können dann schon mal mit ein paar schlechten Mails beginnen, die man beim Frühstück checkt. und dafür sorgen, dass ich erstmal eine Viertelstunde sinnlos im Netz rumsurfe, um irgendwie dabei glücklicher zu werden. Nur um mich danach noch ein bisschen mehr zu ärgern in der Regel. Und dann habe ich diesen Text gelesen und Paulus sagt, es geht mir darum, euch im Herzen Mut zu machen. Eure Gedanken mit Ermutigung zu infizieren. Und es war so ganz anders als alle Informationen, die ich vorher aufgenommen habe. Die haben mir nur gezeigt, dass so viel passiert und was alles sein könnte und müsste. Und dieser Text hat meine Gedanken verändert. Allein schon wegen dem, es geht mir darum, euch Mut zu machen. Wow, wow, okay, danke. Und das hat meine Gedanken irgendwie auf eine andere Spur gesetzt. Und es hat sie von den Tatsachen meines Alltags so ein bisschen in die Richtung des Geheimnisses dieser Welt gelenkt. Ich glaube zutiefst, dass die Bibel Informationen für uns hat, von denen unser Leben abhängt. Die wir brauchen, um Mut, Hoffnung, Sinn, all das, was wir brauchen, um dieses Leben überhaupt zu bewältigen, dass wir sie dort finden können. Die Bibel ist für mich, das hat mal jemand so ausgedrückt, wie der Schrank bei Narnia. Es ist der Schrank, durch den sie gehen und in eine völlig andere Welt hineinkommen, die aber irgendwie genauso real ist wie die Wirklichkeit. Die Bibel ist für mich ein Tor in eine andere Welt, und zwar das Tor in die Welt der Möglichkeiten Gottes, die genauso real ist wie meine Welt, aber dessen Möglichkeiten ich so oft vergesse, weil sie in meinen Informationen, die ich bekomme, überhaupt nicht vorkommen. Achte auf dein Herz. Höre auf seine Worte. Lass deine Gedanken von Gottes Informationen füllen. Und das Gute daran ist, finde ich, dass Gottes Informationen nicht nur One-Way sind, so zum Auswendiglernen und wenn du das allein weißt, dann ist alles gut. Die Bibel ist manchmal habe ich mit Leuten diskutiert und ihnen gesagt, ich lese gerade so viel und bin ein bisschen verwirrt und dann ist so die Lösung, du solltest einfach nur noch in der Bibel lesen. Dann wird alles gut. Und ehrlich gesagt bin ich nicht der Meinung, dass es so ist, dass wir nur noch in der Bibel und nur in der Bibel lesen sollten, weil die Bibel auf Dialog aus ist. Weil sie mit dir und deinem Alltag ins Gespräch kommen will, weil sie mit dir und unserer Umwelt, unserer Gesellschaft, dem, was uns hier angeht, ins Gespräch kommen will. Deswegen ist es so wichtig, auch ja, sich nicht nur in der Bibel auszukennen, aber sie ist die Basis, die Dinge, die uns im Leben begegnen, in ein anderes Licht rücken möchte, die sie mit Gott in Verbindung bringt, die uns in seine Geschichte einsteigen lässt. Achte auf dein Herz, heißt für mich, höre auf seine Worte. Lass deine Gedanken von Gottes Informationen füllen. Man hat es früher stille Zeit genannt. Ich sage nicht, mach jeden Morgen stille Zeit. Sage ich dir nicht. Das klingt langweilig und uninspirierend. Wir müssen dem Ganzen einen neuen Namen geben, einen neuen Anstrich. Nein, darum geht es nicht. Aber ich glaube, dass es für jeden von euch irgendwie eine Art gibt, die interessant ist im Umgang mit der Bibel. Also es gibt vielleicht Typen von euch, die sind eher meditativ. Die brauchen nur einen Vers und können den eigentlich die ganze Zeit innerlich wiederholen oder beten oder den Tag über immer wieder sich für ein, zwei Minuten anschauen. Es gibt andere von euch, die müssen Geschichten am ganzen Stück lesen, wie in Romanen, und das in sich aufsaugen. Es gibt vielleicht andere, die sind Forscher, die müssen Vorträge hören, die müssen wissenschaftliche Texte dazu lesen, die müssen mit anderen diskutieren. Oder es gibt auch andere, die schlagen einfach nur die Bibel auf und sagen mit anderen zusammen, was heißt das für dich? Wie siehst du das? Ich habe keine Ahnung, welcher Typ davon genau du bist. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das stimmt, was die Bibel sagt, dass uns darin in Christus das Geheimnis dieser Welt begegnet. Und deswegen bitte ich dich oder empfehle dir, lass dich von diesem Geheimnis füllen und lass es nicht von anderen Geheimnissen oder Pseudogeheimnissen überfluten. Achtet auf euer Herz und lasst Gottes Informationen da rein. Jeden Tag wieder, um Lebensmut zu haben, um den Leuten, die eure Nächsten sind, begegnen zu können. Um ihnen, um sein Geheimnis auch in ganz normalen Dingen zu erkennen. Es gibt ja Leute, die sind für Steine fasziniert und können ein Leben lang drüber forschen und reden und schreiben. Und es gibt Menschen, die sind von Kaffee fasziniert. Ich kenne keinen, aber die können da viel drüber reden und haben viel Spaß dran. Andere von Fußball, was weiß ich. Es gibt so viel faszinierende Dinge auf dieser Welt. Und ich sag, lass sie uns diese faszinierenden Dinge neu entdecken, in diesem Licht, was aus Gott, aus Christus herausleuchtet. Ich glaube, dass er als Schöpfer all diese Dinge getan hat, dass er sie geschaffen hat und dass es unser Auftrag ist, indem wir auf dieser Welt sind, die Dinge zu erforschen, fasziniert zu sein, Experten zu werden für irgendeins dieser Themen, für irgendwas Verrücktes auf dieser Welt. Werdet Experten. Also ich stelle mir so eine Gemeinde vor, in der wir, wie wir es jetzt auch schon so manche Experten haben für abgefahrene Themen, wissen, ich kann nicht alles wissen, aber ich habe da jemanden, der hängt sich richtig in dieses Thema rein, der ist Doktor in Physik, wer macht sowas? Dann kann ich mit dem, das ist eine Quelle, der ich vertrauen kann, denke ich zumindest. Ne? Er hat genickt, ihr könnt ihm vertrauen. Ich merke, dass ich mich jetzt eigentlich in der Phase, in dieser Lebensphase, in der ich stecke, entscheiden will, in welchen Bereichen ich wirklich zu einem Experten werde, in welchen Bereichen ich mich auskenne und wo ich auch sagen muss, interessante Informationen bleibt mir gestohlen. Ich kann nicht alles in mich aufnehmen, sondern ich möchte mich auf was fokussieren. Und ich glaube, dass wenn die Weisheit sagt, achte auf dein Herz, achte auf deine Gedanken, dass es ihr zum einen darum geht zu sagen, lass deine Gedanken mit Gottes Informationen füllen und dann konzentriere dich auf irgendwas, was er geschaffen hat und lass nicht alles deinen Kopf überfluten. Amen. Ich hab noch eine Frage. Nachdem ich jetzt so viel geredet habe, so viel Information hier in den Raum geschleust habe. Ich würde gerne wissen, ob irgendjemand von euch, ich mache wieder diese Sache mit dem Mikro, dass jemand da was reinsagen kann, der was sagen möchte. Und zwar würde ich euch bitten, dass ihr, wenn ihr irgendwie, wenn euch dazu zu dem Thema was eingefallen ist, wie ihr mit Informationen umgeht, mit dieser Informationsflut oder wie ihr auf euer Herz achtet, dann bitte ich euch, das mit uns zu teilen. Also wenn du irgendwas zu dieser Frage, wie achte ich auf mein Herz, sagen kannst, irgendwas praktisch erzählen kannst, dann möchte ich dich bitten, dass du es einfach mit uns teilst.
Ja, ich habe eine Kleinigkeit und zwar sind ja alle so total Facebook-Fanat und als das hochkam, habe ich gedacht, meldest du dich da an oder nicht? Und dann habe ich mich angemeldet und ganz schnell gemerkt, dass mir persönlich Facebook nicht so gut tut, weil ich angefangen habe, mich ständig zu vergleichen mit den Leuten, was sie alles machen und diese Informationsflut von was meine Freundin in Amerika oder in Australien oder so gerade tut und mit wem sie verheiratet ist und dass die Hochzeit schöner war. Und also ich habe einfach gemerkt, es hat mich unglücklich gemacht, alles, also zu jeder Zeit zu sehen, wer gerade wo in der Welt was Tolles macht. Und weil die sich ja alle immer so super präsentieren bei Facebook und du eigentlich nie siehst, wenn es den Leuten mal schlecht geht, dann posten sie das meistens nicht, habe ich für mich entschieden, Facebook zu meiden. Ich habe den Account noch, aber ich weiß mein Passwort nicht mehr. Das heißt, Leute wissen, wenn sie mich kontaktieren wollen, über Facebook kannst du es vergessen, weil ich habe echt keinen Plan, wie ich da reinkomme. Und das ist meine Art, die ist ziemlich knallhart, weil das irgendwie auch ein Stückchen ausgrenzt in manchen Punkten, weil Facebook so ein Mittelpunkt geworden ist der Kommunikation zwischen Leuten. Selbst in Kirchengemeinden tauscht man sich über Facebook aus. Und ich habe einfach so mit Gott abgeklärt, dass das nicht mein Ding ist. Und ich habe nicht das Gefühl, nach all den Jahren ohne Facebook jetzt, dass ich irgendwas verpasse. Und es ist interessant und es macht mich glücklicher und ich fühle mich freier. Und es ist irgendwie freaky. Ja.
Ich gucke mir keine Horrorfilme an. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber halt irgendwie mal so Szenen mitbekommen. Hab dann irgendwie schlecht geträumt oder halt irgendwie gemerkt, so scheiße, das löst irgendwie so richtig tiefe Angstgefühle in mir aus. Und dachte mir so, ja gut, ich lebe auch gut ohne. Ich gucke mir auch nicht alles an.
Also bei mir auf der Arbeit zum Beispiel oder keine Ahnung, überall in irgendwelchen Gruppen, wo es anfängt, wo Leute übereinander herziehen oder also gerade irgendwie so, ich bin gerade in der Erzieherausbildung und irgendwie finde ich es ganz schrecklich, immer diese Lästereien und das macht total was mit mir innerlich und ich habe irgendwie für mich jetzt so die Strategie entwickelt, also entweder entziehe ich mich dem oder also manchmal gehe ich auch einfach aus dem Klassenraum raus, weil es mir einfach nicht gut tut und ich irgendwie merke, das belastet mich richtig und entweder muss ich ja einschreiten manchmal, denke ich, oder ich... ich bin da so ein bisschen im Dialog mit Gott. Manchmal sage ich auch, okay, gib mir Mut, dass ich was dazu sage. Aber oft sage ich auch einfach, okay, ich ziehe mich zurück. Und ja, so habe ich für mich so ein bisschen so die Schutztaktik entwickelt.
Meine Schutztaktik zum Beispiel vor der Informationsflut ist relativ pragmatisch. Ich versuche mich so lange wie möglich noch von einem Smartphone fernzuhalten. Ich bin noch ein Nutzer von einem relativ... alten Knochen und mal schauen, wie lange ich es noch durchhalte und denn ich weiß, ich würde dann genauso wie alle anderen im Café sitzen und dann da rumscrollen und gucken. Genau, das ist so meine Art und Weise, mich da fernzuhalten.
Also ich habe jetzt leider noch nicht wirklich viel mitbekommen, aber auf jeden Fall, denke ich, passt es auch zum Thema. Und zwar nehme ich mir einfach jeden Tag mindestens eine Viertelstunde Zeit, einfach nur für mich und Gott, also wie eine Meditation. Und ich sage mir auch aber die ganze Zeit im Kopf so Jesus Christus. Und es ist auch immer so, halt einfach so eine Pause von allem, von jeder Informationsflut, von allen, ich meine, Gedanken kommen und gehen dann halt, aber man lässt sie halt einfach ziehen. Und ich merke auch, dass es halt einem voll die Ruhe... Das ist mein Handy, sorry. Also ich merk einfach, dass man halt wirklich so in so eine Ruhe reinkommt. Und das ist ein schöner Start in den Tag oder auch ein schöner Abschluss. Ja.
Also ich habe eine ganz pragmatische Lösung gefunden, wenn ich konzentriert arbeiten will und nicht, wie zum Beispiel Marco, dann abdrifte. Ich schalte einfach das WLAN ab und dann habe ich mal 4 Stunden oder was Zeit, um mal konzentriert zu arbeiten und das funktioniert wirklich.
Also, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich nach vorne komme, weil ich werde ein bisschen von der Anne-Claire reden. Ich nehme gerne die Anne-Claire mit zum Lernen. Sie ist heute nicht da, aber wer sie nicht kennt, sie ist eine sehr taffe Medizinstudentin, zieht das durch, was sie vorhat, deswegen ist sie auch nicht hier, weil sie in 1,5 Wochen Examen hat. Genau, ich gehe nämlich gerne in die Bib, in die Uni, um dort zu lernen, damit ich zu Hause nicht irgendwie im Internet rumsurfe. Ich nehme zwar meinen Laptop immer mit in die Bib, aber ich habe die Anklär neben mir sitzen und die ermahnt mich immer ein bisschen. Wenn sie dann sieht, dass ich auf Facebook oder so rumsurfe, sitzt sie neben mir und sagt, Anna, du musst noch ein bisschen was machen. Und dann sage ich, ja, Anklär, gut. Also Anklär oder jemand wie Anklär ist eine gute, ein guter, was hat die Ira gesagt, ein Riegel, genau.
Okay, dann ja.